Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
We have far too many of those in English.
Ja, im Englischen gibt es noch mehr als im Deutschen, und zwar Bibelübersetzungen, die so simplistisch sind, also die, wo so nichts mehr vom Originaltext erkennbar ist, dass man, naja, nur die Stirn runzeln kann.
Practical thing here for a moment? Not that the rest of it isn't, I'm just saying.
Jetzt kommt etwas Praktisches, nicht wie all das vorher.
But I get a lot of questions about Bible translation because of not only the fact that I teach Greek and Hebrew, but also because I wrote a book called The King James Only Controversy.
Ich werde immer wieder angefragt zum Thema Bibelübersetzungen, und das hat nicht nur damit zu tun, dass ich Griechisch und Hebräisch unterrichte, sondern ich habe auch ein Buch geschrieben zum Thema die Kontroverse und die King James Übersetzung. Can I put that in our context?
Please.
Weil es gibt Leute, die denken, King James sei eine inspirierte Übersetzung.
Right.
Und wir haben eine ähnliche Bewegung, die nicht ganz so militant ist wie die in den USA, die denken, es gäbe auch gewisse Übersetzungen, die inspiriert seien, die wir jetzt hier nicht nennen wollen.
Didn't catch quite the end of that, but I hope that was right. Okay. Do you have folks who argue that you should make all of your translations from the Textus Receptus?
Yes.
Okay, all right. So because I've written that book on that subject, I get a lot of questions about the accuracy and the usefulness of the flood of English translations we've had over the past 50 years.
Weil ich eben dieses Buch geschrieben habe, kriege ich immer wieder Post, die mich darauf hinweist, was für ein großer Segen es doch ist, dass wir zig englische Übersetzungen haben, die in den letzten 50 Jahren angefertigt wurden.
Now, I can see some use for very simplified translations, especially for people who are learning English as a second language.
Nun, ich sehe einen gewissen Nutzen für Bibelübersetzungen, die in sehr einfacher Sprache gehalten sind, vor allem wenn es Leute sind, die Englisch als Zweitsprache gelernt haben.
It's like having children's Bibles.
Es ist fast wie eine Kinderbibel.
But you don't want to keep using the children's Bibles.
Aber du willst nicht immer nur Kinderbibeln lesen.
So when I see theologians in the United States preaching from children's Bibles, I get a little nervous personally.
Und ich werde ein bisschen nervös, wenn ich sehe, wie Theologen oder Prediger aus einer Kinderbibel predigen.
Especially when they choose it specifically to make the point of their sermon.
Vor allem, wenn sie sich dann genau die Übersetzung auswählen, die das untermauern, was sie eigentlich gerne sagen wollen in der Predigt.
When you're thinking about translation, let's keep something in mind.
Wenn wir uns mit Übersetzungen befassen, dürfen wir eins nicht aus den Augen verlieren.
When you look at the New Testament as it was written, the different books are at different levels of difficulty as far as vocabulary and grammar is concerned.
Wenn ihr euch die Bücher des Neuen Testamentes vor Augen führt, dann müssen wir festhalten, dass die Bücher in der Art und Weise, wie sie verfasst wurden, das bedeutet Inhalt, Grammatik, Wortschatz, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade aufweisen.
So, 1 John is almost always what you read in first year Greek. Because it's at about, on a level of scale of 1 to 10, it's at about 2.
Weil, wenn du beginnst, Griechisch zu lernen, dann liest man in der Regel den ersten Johannesbrief, weil auf einer Schwierigkeitsskala von 1 bis 10 ist der erste Johannesbrief ungefähr bei 2 anzusiedeln.
It has simple grammar, simple vocabulary. It's just very easy to read.
That's why they call it baby Greek.
Yeah.
Yeah. Wenn ihr am Seminary Griechisch lernt, dann lernt ihr sogenanntes Baby-Griechisch, spricht für die Kinderbibel, weil 1. Johannes, den ihr dann lest, eigentlich von der Struktur, von der Grammatik, von den Wörtern her sehr einfach gestaltet ist.
Now, Hebrews, Luke and Acts 10.
Hebräerbrief, Lukas und Apostelgeschichte ist auf der Skala von 1 bis 10 eine glatte 10.
You know, I would put like Romans, Ephesians around 6.5, 7.
Römer und Epheser würde ich so zwischen 6 und 7 ansiedeln.
You know, John is a little lower than that, maybe 3.5, something like that, 4 in the gospel.
Das Johannesevangelium ist so zwischen 3 und 4.
But the point is, if you're translating the New Testament, if you translate it below the level at which it is written, you have to sacrifice something.
Tatsache ist, wenn du jetzt Bibelbücher übersetzt und ein Bibelbuch der Skala 10 übersetzt auf einer Skala 5, dann hast du eine Menge verloren in der Übersetzung.
So, if the New Testament as a whole, just taking it as a whole, is level 10, and you decide you're going to produce a translation at level 5, what happens to everything in between?
Nehmen wir mal an, über das ganze Neue Testament gesehen, hätten wir einen Übersetzungsgrad, einen Schwierigkeitsgrad von 10, aber jetzt übersetzt du quer durch das ganze Neue Testament auf dem Level 5. Was ist passiert mit diesen 5 Schweregraden, Schwierigkeitsgraden?
So, I remember when The Message first came out, back around 1995 or so.
1995 kam in Amerika eine sehr populäre, vereinfachte Übersetzung raus, die heißt The Message.
That's not a translation, it's a paraphrase.
Das ist keine Übersetzung mehr, sondern eine, bei uns heißt es Übertragung.
That's a guy sitting around reading the Bible going, I think that means this.
Das sind Leute, die lesen die Bibel und ich glaube, das könnte das oder das meinen.
In fact, it's well known that in some of the Psalms, the guy was sitting there on his ranch watching the cows, and so all of a sudden cows end up somewhere in the Psalter.
When it, the guy that translated the Message?
Well, it's paraphrased it.
Oh. Sorry, yeah. Sorry, yeah, that's an important distinction. Ja, es ist bekannt, dass derjenige, der die Übertragung der Message angefertigt hat, irgendwo auf einer Ranch saß, als er daran gearbeitet hatte, und dann sah er halt eine Menge Kühe, und jetzt tauchen plötzlich Kühe auf in den Psalmen.
Volksbibel.
No.
What?
He's comparing a German translation, but that's far beyond the Message.
Really, that bad, huh?
That bad.
Oh wow. Okay. All right. So the point is when I picked up the Message and I turned to the book of Romans.
Als ich diese Übertragung in die Hände genommen habe und ich habe den Römerbrief aufgeschlagen.
I had my Greek New Testament with me and I'm looking at the two of them.
Und ich hatte hier the Message und hier mein griechisches Neues Testament und ich habe beide vor Augen gehabt.
Not only was I not even sure where I was in the book of Romans.
Ich konnte nicht mal genau identifizieren, wo ich mich überhaupt befand im Römerbrief.
But more importantly, the first thought across my mind was, I could never defend the doctrine of justification by faith from this paraphrase because the necessary information is gone.
Das allererste, was mir durch den Kopf ging, ist, mit dieser Übertragung wäre ich auch nicht annähernd imstande, die Lehre oder die Rechtfertigungslehre zu verteidigen, weil ganz wichtige Elemente des Textes schlicht und einfach nicht mehr da sind.
The simplification process had removed the specificity of the language that gave you the foundation for understanding what the entire doctrinal formulation of the text was supposed to be.
Die Vereinfachung des Textes ist so weit gegangen, dass wichtige Elemente und Merkmale des Textes, die die Grundlage für die Rechtfertigung aus Glauben bilden, schlicht und einfach nicht mehr ersichtlich oder da waren.
So, when we look, for example, at a term like propitiation found here in verse 17.
In Vers 17 ist zum Beispiel die Rede von Sühne.
What is that? Does that do a good job rendering propitiation?
Sühne?
Yeah.
Yeah, it's a
Sühnen?
It's a theological technical term that unfortunately most people don't have a clue what it stands for.
Sadly, that's the same in English. And that means you all, as teachers and preachers, have to fill in when you have to use vocabulary that is not a part of the everyday experience of your people.
Sühne ist die richtige Übersetzung für propitiation im Deutschen, aber leider, und das ist nicht nur im Deutschen, sondern auch im Englischen so, viele Leute kennen den Begriff, aber wissen nicht, wofür er steht. Und das ist genau eure Aufgabe, denn wenn solche feststehenden theologischen Begriffe auftauchen im Text, dann müsst ihr sie so erklären, dass die Leute nach ein Verständnis dessen haben, wofür dieser Begriff überhaupt steht.
Liberals do not like the accurate translation of the Greek term here, which in English is propitiation.
Die liberalen Theologen mögen keine akkurate Übersetzung dieses Begriffes, im Englischen propitiation, im Deutschen Sühne.
There's a famous British theologian of years past who was responsible for promoting amongst the English a different term. He suggested the term expiation. Good luck.
Thank you. I think it's time for a break.
I will explain what the difference is.
Okay, good, because we don't... That hasn't come over here.
You're fortunate.
Well, maybe it has. Concept, but the term null...
Well, he probably got it from the German liberals anyways.
Yeah.
Let's be honest. German liberalism has infected pretty much everything. Yeah. Tübingen, thank you very much.
I got a Swiss passport.
And I'm the last 30% German, so I guess okay. All right.
Okay.
What were we talking about? I don't remember.
This funny theologian from England.
Okay, it's
in
not so funny.
Vor einigen Jahren gab es in England einen liberalen Theologen, der eben genau diesen Begriff genommen hat und ihn durch einen anderen ersetzt hat, den er gleich erklärt. Ich weiß nicht, ob es den im Deutschen so auch gibt, diesen Ersatzbegriff. Aber er meint wahrscheinlich schon, denn all die schlechte Theologie stammt letztendlich von den deutschen liberalen Theologen.
Right. So, he used the term expiation because that term does not include what he found offensive in the term propitiation. And what was offensive in propitiation was the idea of a sacrifice that not only forgives sins, but it takes away the reason for the wrath of God.
Dieser neue Begriff, den er geprägt hat, hat eben das weggenommen, was ihm nicht gefallen hat an propitiation, was wir Sühne nehmen. Und er hat Anstoß primär daran genommen, dass Sühne eben nicht nur davon spricht, dass unsere Sünde weggenommen wird, sondern damit einhergehend auch der Zorn Gottes besänftigt wird. Das hat ihm nicht gepasst.
So what they found offensive was the idea of God having wrath and that wrath in some way needs to be fulfilled and the sacrifice needs to remove the reason for that wrath.
Das Problem lag darin, ein zorniger Gott hat nicht in ihr Bild gepasst. Und dass sein Zorn besänftigt werden muss durch ein Opfer, hat auch nicht in ihr Bild gepasst. Und das war der Stein des Anstoßes letztendlich.
That refusal to allow the biblical teaching of the wrath of God to have its proper place led to the diminishment of the gospel and the centrality of the cross in much of liberalism in England.
Und die Tatsache, dass der zornige Gott plötzlich keinen Platz mehr hat, hat in einem Großteil der liberalen Theologie einen großen Schaden angerichtet in Bezug auf die Zentralität des Kreuzes, des Opfertodes Jesu Christi und dessen Notwendigkeit.
So, really the message of the book of Hebrews is rather offensive to the liberal who feels that he or she these days change the message to make it more palatable to modern sensitivities.
Und die Botschaft des Hebräerbriefes passt den liberalen Theologen überhaupt nicht und den Theologinnen, den Liberalen, schon gar nicht. Und folglich denken sie, dass sie einfach die Freiheit haben, die Dinge so anzupassen, damit es mundgerechter wird für die Zuhörer oder die Leser.
Going back to verse 17, the reason though that our high priest is able to make propitiation for the sins of the people is because the death he dies allows him to give that perfect life in behalf of that people.
Die Tatsache, dass wir eben einen barmherzigen und treuen Hohepriester haben, der durchaus in der Lage ist, Sühne zu tun für die Sünden des Volkes, ist eben die Voraussetzung dafür, dass wir Frieden mit Gott haben können und die Sache wirklich bereinigt ist.
But a question that I simply will have to ask you to think about is, do you believe that the death of Christ actually makes propitiation for the sins of the people, or does it make propitiation a mere possibility?
Die Frage, die ich euch aber stellen muss, ist folgende. Glaubt ihr wirklich, dass der Sühnetod Christi Sühnung bewirkt für die Sünden derer, die errettet werden, oder macht sein Tod dies einfach möglich?
Remember back in verse 9, it said that he might taste death for everyone.
Vers 9 heißt es ja am Ende, sodass er durch Gottes Gnade für alle oder für jeden den Tod schmeckte.
But here you have a very specific definition of who it is for whom he makes propitiation, that is, the people.
Aber hier in Vers 18 wird das eingegrenzt, denn hier heißt es, dass er Sühne gewirkt hat für die Sünden des Volkes.
Now, he's already mentioned the high priest.
Wir haben bereits gesehen, dass hier die Rede ist vom Hohepriester.
He's going to expand upon this massively in following chapters.
Und in den folgenden Kapiteln wird noch viel mehr zu diesem hohepriesterlichen Dienst gesagt.
But if you were a Jewish person in the first century reading this book,
wenn du jüdischer Abstammung gewesen wärst, im ersten Jahrhundert gelebt hättest und du hättest dieses Buch hier gelesen,
and you heard of Jesus making propitiation for the sins of the people as a high priest,
und du würdest hier lesen, dass Jesus als Hohepriester für die Sünden des Volkes Sühne wirkt,
would you have adopted a Western individualistic interpretation of that, or would you have thought of the people who gathered on the Day of Atonement in the Old Testament when the priest offered the sacrifice?
Was hättest du darunter verstanden? Eine westliche, moderne Sicht, die sehr individualistisch ist und denkt, das ist für mich? Oder hättest du das eher in Verbindung gesehen mit dem Volk, das zusammengekommen ist, gemeinsam an dem Tag, als der Hohepriester eben für die Sünden des ganzen Volkes ein Opfer dargebracht hat? Was wäre deine Vorstellung gewesen?
Just very briefly, I really think if you struggle with the topic of the scope of the atonement.
Nur kurz, wenn du wirklich dir Gedanken machst oder Fragen hast bezüglich dem Ausmaß des Opfers Christi.
For me, what has truly clarified that issue has been to consider what was the intention of Father, Son and Spirit in the cross.
Wenn du diese Frage hast, dann kann ich dir sagen, was mir geholfen hat, Klarheit zu bekommen in dieser Frage ist, was war dann die Absicht von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist durch das, was am Kreuz bewirkt wurde?
And what was the role of the high priest in bringing about sacrifice, and how does Jesus fulfill and even transcend that?
Und was war die Rolle des Hohepriesters im Alten Testament, wenn er Opfer dargebracht hat? Und in welcher Form ist Jesus jetzt unser Hohepriester, der ein weit besserer Hohepriester ist als den, den wir aus dem Alten Testament kennen?
Especially in light of the fact that the book of Hebrews throws a specially bright light on the role of intercession.
Vor allem auch im Licht dessen, dass der Hebräerbrief wirklich eine Sache ganz klar beleuchtet, nämlich die Fürbitte, die geleistet wird, das Eintreten für andere.
For whom does Christ intercede and what is the result of his intercession? That is to me the key.
Der Schlüssel für mich ist die folgende Frage. Für wen tritt Christus vor dem Thron Gottes ein? Für wen leistet er Fürbitte?
All right. If we keep going at this rate, we may get through chapter 6 by Thursday. So we got to...
It's good. You'll be back next year.
Hebrews 1, Hebrews 2. Yeah, that's exactly how it works. Verse 18. For since he himself was tempted in that which he has suffered, he is able to come to the aid of those who are tempted.
Vers 18. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden.
Exactly the same one. Now, what does it mean that he was tempted in that which he has suffered?
Was ist denn nun damit gemeint? Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde.
This gives us an indication that we cannot limit in all places the idea of suffering solely to the redemptive act of self-giving at the cross.
Can you say that again?
This indicates to us that we cannot always limit the idea of suffering solely to the suffering that was his in his self-giving at the cross.
Das zeigt auf, dass Leiden nicht immer nur im Licht dessen gesehen werden kann, dass Jesus leiden musste am Kreuz, um unsere Erlösung zu bewirken.
In other words, what I'm suggesting is that the entirety of Christ's humiliation, the entirety of his life, is viewed here as part of his suffering.
Die Gesamtheit des Lebens und Leidens Christi ist hier Ausdruck dessen, was im Vers 18 beschrieben wird und seines Dienstes.
Because when it says he is able to come to the aid of those who are tempted, well, none of us have ever experienced the temptation to not give our perfect lives on a cross for a bunch of sinners.
Wenn es hier heißt, dass er uns zu helfen vermag, wenn wir versucht werden, nun, niemand von euch stand je in der Versuchung, mit seinem vollkommenen Leben Sühne zu tun für diejenigen, die gesündigt hätten. Das können wir gar nicht.
So obviously, the temptation that is being referred to here would not be limited to the issue of the cross, but to all those temptations that Jesus encountered in his sinless life.
Die Versuchung, von der hier die Rede ist, ist nicht nur dieser Aspekt, ob er ans Kreuz gehen würde oder nicht, sondern es umfasst jegliche Art von Versuchung, die Jesus in seinem gesamten Leben erfahren hat.
Now, this wouldn't be a Bible class if we didn't for just at least a moment consider one of the standard Bible class seminary questions.
Wir wären keine Bibelschule, wenn wir nicht die Frage, die wahrscheinlich an jeder Bibelschule irgendwann gestellt wird, jetzt und hier an diesem Punkt aufgreifen werden.
The technical term is the impeccability of Christ.
Die Frage, die sich stellt, war Christus versuchbar?
Could Christ have sinned?
Hätte Christus sündigen können?
Well,
want to take a vote?
Want to take a vote?
Yeah.
Ooh, he wants to take a vote. Oh, where's my laser? My laser's in my bag, so I could watch and see who doesn't vote and zap them. Yeah, that would be cool, but I'll have to go get it. Okay. It's his fault. No, I'm not going to do that because no. Let's think about it. On the one side, could Christ have been truly human if he could not sin?
Ist es möglich, dass Jesus wirklich Mensch war, wenn er denn gar nicht in der Lage gewesen ist, zu sündigen?
But on the other side, if he was truly God, can God sin?
Auf der anderen Seite ist er ja auch 100% Gott. Und ist Gott denn in der Lage zu sündigen?
Now, generally, the argument goes like this. If Christ could not sin, then the temptations were not really temptations, and he could not really be a faithful high priest for us.
In der Regel wird so argumentiert. Wenn Jesus nicht sündigen konnte, dann wurde er ja auch nicht wirklich versucht, und folglich kann er auch kein barmherziger und treuer Hohepriester sein, wie er hier beschrieben wird.
But then the other side says the very idea of God sinning would probably mean the end of the created universe, because you'd have the Son rebelling against the Father, and so you'd have division in the very Godhead itself.
Und auf der anderen Seite, würde Gott wirklich in der Lage sein zu sündigen, dann würde das ein Riesenproblem aufwerfen, denn der Sohn würde ja dann gegen den Vater rebellieren, und das würde zu so einem Chaos führen, dass wahrscheinlich das ganze Universum sich dabei auflösen würde.
And so the theological students gather in their various sides and toss theological bombs at one another.
Und so treffen sich die Theologiestudenten und bekämpfen sich mit theologischen Bomben.
Across the room, yes, that's what happens. I remember it well. Well, unfortunately, I have a rather simple and, okay, boring solution to the problem.
Zu eurer Enttäuschung, ich habe eine ziemlich langweilige und einfache Lösung für das ganze Problem.
Goes all the way back to my Bible college days.
Und das führt mich zurück in die Zeit, wo ich als Student die Schulbank gedrückt habe.
We had just discussed the subject in our systematic theology class.
Wir haben das Thema gerade in der systematischen Theologie behandelt damals.
We walked over to the little bookstore that we had in those days.
Und wir sind dann rübergegangen in den Bücherladen.
I remember what it looked like, even to this day.
Ich weiß noch genau, wie er ausgesehen hat.
And this thought came to my mind, and honestly, after all these decades now, I've had absolutely no reason to abandon the conclusion I came to that day.
Und an diesem Tag ist mir ein Gedanke durch den Kopf gegangen, und bis heute sehe ich keinen Grund, diese Sache irgendwo in einem anderen Licht zu sehen.
So what was my conclusion?
Was war meine Schlussfolgerung?
For me, it's a simple fact of asking the question, is it more definitional of the nature of God that he cannot sin than it is definitional of the nature of man that he must have the capacity to sin?
Was ist entscheidender in dieser Frage? Die Tatsache, dass Gott überhaupt nicht sündigen kann, oder dass der Mensch in der Lage sein muss zu sündigen, damit er sich als Mensch auszeichnet?
And keep in mind that we believe that there will be a day when sin is banished, And when we, in the perfection of sanctification, will no longer sin.
Und vergesst dabei nicht, der Tag wird kommen, wo wir vollkommen gemacht sein werden, verherrlicht, im verherrlichten Zustand, und auch wir nicht mehr sündigen können.
So, will perfection of sanctification mean that we've been dehumanized?
Was bedeutet das? Wenn wir also den verherrlichten Zustand erreichen, die Vervollkommnung unserer Errettung, bedeutet das, dass wir dann entmenschlicht sind, dass wir keine Menschen mehr sind?
So for me, it wasn't a difficult issue, because I don't believe that the ability to sin is a necessary constituent definition of what it means to be truly human, because in eternity that will not be the case.
Und für mich ist die Beantwortung dieser Frage folglich nicht so schwierig, denn ich bin nicht davon überzeugt, dass die Fähigkeit zu sündigen vorhanden sein muss, damit wir als Menschen definiert sind, sondern in Anbetracht dessen, was ich gerade gesagt habe, wird ja eine Zeit kommen, wo wir im verherrlichten Zustand als Menschen auch nicht mehr in der Lage sein werden, zu sündigen.
Beyond that, it's obvious to me that there are individual temptations that Jesus never experienced.
Abgesehen davon bin ich mir sehr wohl bewusst, dass es gewisse individuelle Versuchungen gibt, die du und ich vielleicht kennen, die Jesus so nicht im Detail erlebt hat.
For example,
zum Beispiel,
how could Jesus experience temptation to repeat a sin?
Wie könnte Jesus die Versuchung kennen, eine Sünde zu wiederholen?
He couldn't. Because he's not sinned in the first place.
Unmöglich, weil er hat ja nie gesündigt.
And yet, how many of our own temptations partake of that very nature?
Aber wie oft ist die Versuchung bei uns genau dieser Art, nämlich, dass wir in der Versuchung stehen, eine begangene Sünde zu wiederholen?
So, all the temptations that flow from a fallen nature and one's previous experience with sin could not be temptations that the Son of God himself would experience.
Also all diese Versuchungen, die ihre Wurzel darin haben, dass wir eben eine gefallene Natur haben und immer wieder sündigen oder wiederholt sündigen, diese Art von Versuchung kann Jesus gar nicht erfahren haben.
So when it is said that Jesus was tempted in all manners like we are, that's what we need to look at. That is in all the categories, not in all the specifics.
Wenn es heißt, dass Jesus in allem versucht wurde, so wie wir, dann ist damit nicht jede einzelne spezifische Sünde gemeint, sondern in all diesen Kategorien von Sünden, die es gibt.
Categories, very good term, exactly. So really, when you think about it, what would need to exist for Jesus to be a faithful high priest is to experience the categories of temptation that Adam himself faced.
Und ihr könnt euch das so vorstellen, damit Jesus seinen Dienst als barmherziger und treuer Hohepriester erfüllen kann, musste er alle diese Kategorien von Sünde durchleben, so wie sie Adam einst erfahren hat.
And I would say that he did experience those.
Und ich sage, das hat er auch getan.
And yet without sin.
Aber er hat dabei nicht gesündigt.
So he is able to come to the aid of those who are tempted, as verse 18 says.
Und deshalb vermag er eben denen zu helfen, die versucht werden.
Still got 15 to go.
Yeah, quarter okay. After.
All right. All right. Chapter 3.
Kapitel 3.
Wow. Hey, for Reformed Baptists, this is like race car speed, okay? I mean, really, really fast.
Ja, für einen reformierten Baptisten, wie er einer ist, ist das wirklich Formel-1-Tempo, was wir hier vorlegen.
Okay? I mean, I'm almost dizzy.
Es ist ihm schon fast schwindelig, so schnell geht's voran.
That and the glare off of your head. But anyways. Chapter 3, therefore, holy brethren, partakers of a heavenly calling. Listen to that description.
Vers 3, achtet genau, was hier steht. Kapitel 3, nicht Vers 3. Daher, heilige Brüder, Genossen der himmlischen Berufung.
If that doesn't have some impact on what the audience is, I don't know what would.
Wenn das uns nicht hilft, eine klare Sicht dessen zu haben, an wen dieser Brief sich richtet, dann weiß ich nicht, was wir noch brauchen.
Now, just ask yourself a question. When you begin a service in the church,
wenn du in der Gemeinde den Gottesdienst beginnst,
do you not utilize language that expresses your acceptance that those who have gathered are making a, as far as you can tell, meaningful and true profession of faith?
Wenn du den Gottesdienst beginnst, begrüßt du die Leute dann nicht auch in der Regel auf so eine Art und Weise, dass du einfach davon ausgehst, dass die, die vor dir sitzen, wirklich ernsthaft ein Bekenntnis abgelegt haben für Christus und ihm gehören?
Now, you know technically in your mind that there might be somebody out there who is who's going to go into apostasy and probably break your heart because you've invested so much time in seeking to minister to them and minister the word of God to them.
Du weißt irgendwo in deinem Kopf, technisch betrachtet, dass die Möglichkeit durchaus besteht, dass auch in den Leuten, die jetzt vor dir sitzen, vielleicht einer dabei sein wird, der in Zukunft abfallen wird und es wird dir das Herz brechen, weil du so viel Zeit in ihn investiert hast und plötzlich will er nichts mehr wissen vom Glauben.
You know that, but you're not going to stand up and say, dear brothers, sisters and all you future possible apostates.
Du wirst die Gemeinde nicht begrüßen, geschätzte Brüder und Schwestern und alle ihr, die ihr wahrscheinlich in der Zukunft irgendwann vom Glauben abfallen werdet.
Anyone ever heard anybody do that?
Habt ihr das je irgendwo gehört?
Good. I'm glad no one has. Because I was afraid someone would go, but that's what we do at our church.
Ich bin froh, dass ihr das noch nie gehört habt.
So, the reason I emphasize this is that one of the problems that I have with some interpretations of Hebrews is they look at this and go, ah, this must mean that everyone that is being addressed by the apostle is a partaker of the heavenly calling and is truly one of Christ's own.
Warum betone ich das so sehr? Es gibt immer wieder Leute, die in ihren Kommentaren schreiben, ah, hier haben wir den Beweis. Offensichtlich richtet sich dieser Brief ausschließlich an solche, die wirklich ein echtes Bekenntnis abgelegt haben und wahrhaftig wiedergeboren sind. Da ist niemand anders dabei bei den Zuhörern.
But if we take this in the same way that we experience ministry in the church, that is, as an address to the gathered body, then we can understand and balance this kind of text with the warning texts.
Aber wenn wir das in einem normalen Kontext sehen, so wie wir das auch kennen, wenn wir vor die Gemeinde stehen und sie begrüßen, dann kommt das notwendige Gleichgewicht in die ganze Geschichte zwischen dieser Art von Begrüßung und den Warnungsabschnitten, die eben auch in diesem Brief drin sind.
And certainly there was a little bit of a difference in the context of the church in this day in comparison to ours.
Sicher gibt es Unterschiede, wenn wir den Kontext uns vor Augen führen, in der die Gemeinde damals stand und in dem wir uns befinden.
You know, in a sense, just sitting here thinking about it, we're moving back toward the context of the book of Hebrews.
Wenn ich mir das auch wirklich vor Augen führe, dann sind wir auf dem Weg zurück in den Kontext, in dem sich die Hebräerbriefempfänger befanden.
And what I mean by that is, it's been longer here in Europe, but still, we have lots of churches in the United States that are filled with people who only show up because it's a great show and you're not going to suffer much in society for having a little bit of religiosity to you.
In den USA ist es früher gekommen, aber bei uns ist es mittlerweile auch so, dass viele Gemeinden voll von Leuten sind, die einfach kommen, weil sie ein bisschen unterhalten werden möchten. Und das, was sie dort bekommen, dieser religiöse Anstrich, der kostet sie auch überhaupt nichts in ihrem alltäglichen Leben, in der Gesellschaft, in der sie leben.
I mean, there are still huge churches in the United States that you can go to that literally will have 10,000 people in the service. And yet, you'll never be called to account for your sin. You'll never be called to repent. The gospel will never be brought to bear on your life. And that's a completely different kind of context than what you would have here in the book of Hebrews.
Es gibt in den USA Gemeinden, da kommen Zehntausende von Leuten zum Gottesdienst, aber sie werden nie aufgefordert, sich im Licht des Evangeliums zu prüfen, Sünde zu erkennen, Buße zu tun, umzukehren, dem Evangelium entsprechend würdig zu wandeln. Und das hat nichts mit dem Kontext zu tun, wie wir ihn hier im Hebräerbrief finden.
When you think about who would have been in the gathered body at this time period, say in 55 AD.
Wenn wir uns vor Augen führen, wer Teil dieser Gemeinde war damals, als dieser Brief verfasst wurde, sagen wir, wie gesagt, so 55 nach Christus.
This would have been a much more focused participation, because it would be costly to be there.
Wenn du damals Teil einer Gemeinde gewesen bist, dann wusstest du, das kann dich eine Menge kosten. Und somit war die Gefahr von irgendwelchen Lippenbekenntnis-Christen viel geringer, als sie heute ist.
So, there is that difference to keep in mind between the ancient context and at least some of the modern context that we might see on television that certainly the media likes to focus upon.
Und wir müssen wirklich erkennen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Kontext, wie er sich damals darstellte für die Empfänger dieses Briefes, und vielem, was wir heute erleben, vor allem so, wie es oft im christlichen Fernsehen dargestellt wird.
And especially for many of these Jewish Christians, they had already suffered greatly and given much to be a part of that congregation.
Vor allem die Christen, die einen jüdischen Hintergrund hatten, hatten einen hohen Preis bezahlt. Es hat sie sehr viel gekostet, sich der Gemeinde anzuschließen.
So when we hear this description, we can understand a little bit better the audience that the writer has in mind and how they would have understood these words.
Und es ist wichtig, dass wir ein klares Bild dessen haben, wer die Zuhörer sind und wie dieser Brief auf sie gewirkt haben muss in dem Kontext, in dem sie sich damals befunden haben.
So we are told in verse 1, after being described as holy brethren, partakers of a heavenly calling, consider Jesus the apostle and high priest of our confession.
Und nochmal, wie beginnt Kapitel 3? Daher, heilige Brüder, Genossen der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohe Priester unseres Bekenntnisses, Jesus.
Now, again, great preaching area here that I don't have time to preach on.
Wiederum ein großartiger Abschnitt, um darüber zu predigen, aber die Zeit habe ich jetzt dazu leider nicht.
But central to the encouragement of the congregation to remain faithful is once again not a focus upon themselves, but instead a consideration of Jesus.
Wiederum, wenn es darum geht, die Versammlung zu ermutigen, treu zu bleiben, festzuhalten, auszuharren, dann wird das nicht dadurch bewirkt, dass sie auf sich selbst schauen, sondern einmal mehr wird hier der Blick auf wen gerichtet? Auf Jesus Christus. Ihn sollen wir betrachten.
The less deeply you lead your people into a knowledge of Jesus, the less ground you will give them for being able to stand firm in the faith.
Wenn du es verpasst, deine Leute wirklich zu Christus hinzuführen, damit sie ihm anhangen, dann wird die Folge dessen sein, dass sie wirklich kein solides Glaubensfundament haben, auf dem sie stehen.
The more time you spend on them and psychology and the most recent trend or fad in the church, and the less time you spend growing them in the true knowledge of Jesus Christ, the more you're actually damaging them rather than helping them.
Je mehr du Zeit dafür verwendest, sie in ihrer Nabelschau noch zu fördern oder sie mit Psychologie irgendwie versuchst vorwärts zu bringen, desto mehr wirst du letztendlich ihnen schaden. Das Einzige, was sie wirklich brauchen, um ihrem Glauben gegründet zu sein, ist eine klare Schau von Jesus Christus, wer er ist und was er getan hat.
Now, beginning in verse 2, you have the section of comparison to and transcending the role of Moses by Jesus.
Ab Vers 2 wird dann aufgezeigt, dass Jesus im Vergleich zu Mose viel besser, viel vorzüglicher ist.
In speaking of Jesus, he was faithful to him who appointed him, as Moses also was in all his house.
Vers 2 lesen wir, der treu ist dem, der ihn bestellt hat, wie auch Mose war in seinem ganzen Haus.
I mean, if you want to speak to Jewish people and you want to use an illustration that is going to catch their attention, who are you going to talk about?
Wenn du dich mit Juden unterhältst und du möchtest ihre Aufmerksamkeit bekommen, über wen sprichst du dann?
You're going to talk about Abraham.
Abraham.
You're going to talk about Moses.
Mose.
David and some of the others start filling in the spots there, but Abraham and Moses are always going to be at the top.
David ist auch nicht schlecht, aber die Spitzenreiter mit Abstand sind Abraham und Mose.
And so you raise the issue of Moses and say, speaking of Jesus, he has been counted worthy of more glory than Moses.
Und wenn du dann von Moses sprichst und ihn aufzeigst, Jesus ist größere Herrlichkeit für würdig befunden worden als Mose.
By just so much as the builder of the house has more honor than the house.
Vers 3, denn dieser ist größere Herrlichkeit für würdig erachtet worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es bereitet hat.
For every house is built by someone, but the builder of all things is God.
Denn jedes Haus wird von jemandem bereitet, der aber alles bereitet hat, ist Gott.
Well, how is that an argument unless you've read everything that came before and you already recognize who Jesus really is?
Wie kann auf dieser Basis irgendein Argument aufgebaut werden, es sei denn, alles, was vorher steht, ist gelesen worden und wir haben verstanden, wer Christus tatsächlich ist.
If you just jumped in at this point, you wouldn't see what the point of the argument is. But when you recognize the tremendously high Christology of chapter 1, now you understand why he would have greater glory than even Moses.
Wenn du einfach hier einsteigen würdest, dann würde diese Verse überhaupt keinen Sinn ergeben. Sie ergeben erst dann Sinn, wenn wir die alles überragende Darstellung von Christologie in den ersten zwei Kapiteln erkannt haben und dann hier angelangt sind, im Wissen, wer Jesus Christus tatsächlich ist.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.